game is so like unrewarding that anyone can win. Like guys who aren't good can win on FIFA 20, and no one enjoys playing it. But you know, we're here.
Lange, lange, lange ist's her. Wir haben eine neue Folge von der Ersatzbank. Endlich. Es sind ziemlich genau 2 Wochen, Mero, die wir uns jetzt offiziell nicht gesprochen haben.
Traurig, aber wahr. Also wir haben uns schon gehört, aber ihr uns nicht.
Ja, ich glaube, so kann man sagen. Also wir haben ganz, ganz viel. Also wir sind auch gerade nochmal die Liste durch an Themen. Es ist so unglaublich viel passiert in diesen 2 Wochen. Und wir haben sehr viele, sehr spannende Themen, auch durchaus kontroverse Themen auf der Platte. Und wir wollen eigentlich direkt mit dem Kontroversesten anfangen, nämlich der Bann von Kurt. Ich habe gerade noch gesehen, auf Twitter hast du gerade noch auf die Frage, ob man das nachvollziehen kann, dass Kurt jetzt komplett gebannt wurde. Also nicht nur aus dem Competitive-Bereich, sondern auch mit seinem kompletten Account etc. Ob man das nachvollziehen kann, du einfach nur, ja. Kannst du das bisschen erklären noch?
Ich begründe das ganz einfach. Ich bin Fan davon, wie Kurt spielt. Ich bin begeistert von seinem Talent. Er ist ein klasse Spieler, aber dieses Zwischenmenschliche ist absolut grausam bei ihm und auch das, was er bei EA tut. Ich meine, wir müssen uns alle eigentlich ganz simpel bewusst werden, dass wir das Spiel streamen dürfen oder als Content Creator verwenden dürfen. Und da sage ich jetzt halt auch mal wir, weil ich jetzt ja mittlerweile durch Beepart Gaming eben auch Teil dieser ganzen Sache eben bin. Wir sind gewissermaßen geduldet. Ja, jeder von uns ist geduldet, dieses Spiel, diesen Content, der eigentlich Copyright geschützt ist durch EA, weiter zu verbreiten. Und in dem Moment, wo wir einfach konstant auf dem Niveau, auf dem Kurt das getan hat, Kritik äußern. Ich meine, Kritik äußern, im Kern sind seine Aussagen ja nicht falsch, das würde ich niemals behaupten. Das Spiel hat absolut super viele Fehler, aber im Kern sind wir geduldet von EA und EA hat jederzeit alle Möglichkeiten und Rechte, uns das wegzunehmen und uns von ihrem Spiel auszuschließen. Und von diesem Recht haben sie ganz simpel einfach Gebrauch gemacht. Und in den Terms of Service und diesen Nutzervereinbarungen steht halt auch einfach drinne, dass dieses dauerhafte Beleidigen und dieses wirklich unfassbar Niveaulose, was er dann eben gemacht hat, nicht Teil des ganzen Erlebnisses sein soll. Und wenn EA dann sagt, enough is enough, dann ist enough. Und Kurt hat mehr als einen Schuss vor dem Bug bekommen. Und ich finde, dass man ihn auch nicht in Schutz nehmen kann mit Recht auf freie Meinungsäußerung, weil die hört dann halt eben auch irgendwo auf, wenn ich Mitarbeitern die Geste zeige, dass ich ihnen die Kehle durchschneide und all so Sachen. Ich denke, da ist ein Punkt mehrfach überschritten worden. Und die Summe aller Dinge, die er getan hat, hat dazu geführt, dass er jetzt vollständig von den Spielen ausgeschlossen ist. Und ich finde, das stand jetzt berechtigt, denn, und das muss man ja auch sagen, Kurt konnte ja auch anders Feedback geben. Das haben wir in der Beta gehört und ich bin weiterhin einfach nur maßlos enttäuscht, dass die beiden da irgendwie nicht zusammengefunden haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn einer von beiden auf den anderen zugegangen wäre, es selbst da irgendwie nicht richtig funktioniert hätte. Und deswegen bin ich einfach der Überzeugung, dass der Bann so stand jetzt korrekt ist. Ich weiß, dass ich mir da ganz sicher viel Unverständnis aufziehe an manchen Punkten, aber ich denke, dass wir halt eigentlich besser sein können, weil wir haben so schlechte Erfahrungen mit dem Spiel in der Core-Community und wenn wir in der Tonart das rausschallen nach außen zu EA, zu anderen Spielern, dann machen wir es einfach nicht besser auf dem Niveau.
Wie viel doch hinter so einem einfachen Ja stecken kann.
Ja, aber es ist Ja. Ja, es ist einfach Ja. Dieser Bann ist einfach ein Ja. Punkt.
Das kann ich auch so ziemlich unterschreiben. Wir haben es mehrfach angekündigt, immer wenn wir darüber gesprochen haben, dass es sich immer mehr zu so einer persönlichen Schlammschlacht auch entwickelt, was ich sehr schade finde, weil da hat niemand was von, außer dass die Community jetzt noch mehr gespalten wird, weil ganz viel natürlich abgeht, so ja, warum und das ist ja unmöglich und du hast ganz viele Gründe gesagt, warum das alles okay ist. Ich will das jetzt auch gar nicht noch groß ausrollen, weil ich muss dem jetzt, finde ich, auch nicht nochmal extra eine Plattform bieten. Es ist alles nicht cool, was passiert. Es ist auch sicherlich nicht cool insgesamt, wie es passiert. Aber dass es passiert, ist einfach faktisch nachvollziehbar, finde ich. Und dementsprechend muss man es so hinnehmen. Also Kurt jetzt komplett kein Teil mehr des FIFA-Kosmos. Und das ist schon heftig. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, hat er jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so groß eine Rolle gespielt. Aber er wurde ja auch immer überall weggestrikt.
Er hat schon noch eine Rolle gespielt. Ich meine, er war dabei, einer der größten FIFA-Streamer überhaupt zu werden. Wahrscheinlich gerade, weil er eben so polarisierend ist. Das ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, ich finde seine Persönlichkeit eigentlich ganz cool. Er ist, ja, er sagt durchaus mal, was er denkt, aber selbst das hat er teilweise einfach auch vernünftig formuliert bekommen. Und er hat halt einfach einen Krieg ausgerufen. Einen fucking Krieg. Wo sind wir denn hier? Also es tut mir leid. Das Ding ist, ich habe jetzt zum Beispiel durch den ein oder anderen Discord halt auch gelesen, nachdem das gestern Abend losging, da war ich halt wieder ganz brandheiß dran. Und einer der besten Sätze, der mir gefallen hat, war, Kurt sollte EA verklagen, weil er jetzt kein Geld mehr mit FIFA verdienen kann.
Bitte was?
Ja, genau. Kurt sollte EA verklagen, weil er jetzt mit FIFA kein Geld mehr verdienen kann. Ist ja schließlich sein Job. Und da fehlten mir halt einfach wirklich die Worte.
Ja, da denken Leute dann nicht richtig drüber nach und so. Also, lass uns hier einen Break machen, weil das bringt, glaube ich, auch nichts, sich in die Tiefe noch reinzuarbeiten. Es ist Quatsch und Kurt ist jetzt weg von der Bildfläche. Mal gucken, was passieren wird und wie sich das noch weiterentwickelt. Ich gehe nicht davon aus, dass es da eine große Veränderung noch geben wird. Einfach mal abwarten. Aber auf was wir direkt Bezug nehmen können, denn unter anderem war ja auch eine Sache, die Kurt ausgezeichnet hat, dass er im Livestream eines Foot Champions Cups, oder es war vielleicht auch eine LQE, aber es war ein Live-Event, und im Livestream hat er das Spiel kritisiert. So, jetzt mal ganz runtergebrochen. Und es gibt jetzt einen anderen, sehr guten, sehr bekannten Spieler, der das ebenfalls getan hat, und das ist Tex. Der sagte nämlich, wie ihr auch im Teaser gehört habt, also er nuschelt das so ein bisschen. Ich fand es beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal nicht so ganz einfach zu verstehen. Sinngemäß, no one enjoys playing this game. Und, also das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber so in der Richtung sagt er das. Und ja, ich bin mir sicher, dass er es so hinnuschelt, weil er es will auch so, dass man es nicht so ganz versteht. Aber dass er es gesagt hat, also ich glaube, er hat sich dann nicht so ganz getraut, weil das hat viel zu wenig Beachtung gefunden für mich. So, einer der bekanntesten und besten Spieler der Welt sagt live, eigentlich hat hier niemand Spaß, also alle, die hier sind, haben eigentlich keinen Spaß an diesem Spiel. Und dann können wir wieder mal die Frage stellen, was geht hier ab?
Der Zustand von FIFA 20 ist, und da mache ich auch keinen Hehl draus, katastrophal. Also, so, das Overlord Ballside, Dropback, alles in Kombination irgendwie mit der schlechten Connection, die wir haben, wobei man hier jetzt auch, um nochmal was Positives dazwischen zu werfen, mitbekommen haben, dass EA tatsächlich neue Datacenter erprobt, testet. Ja, das muss man ja mal hervorheben. Die kommunizieren das ja nicht so gut, aber man muss auch immer wieder festhalten, es ist nicht so leicht, wenn sie jetzt sowas ankündigen würden, wie wir bauen neue Server aus, dann würde die Hälfte der Welt wahrscheinlich direkt ausrasten mit wuhu, endlich vernünftige Verbindung, und dann ändert sich nichts, weil es halt nur drei sind. Ich finde es aber trotzdem gut, dass da was getan wird anscheinend, um auch mal auf diese Vorwürfe einzugehen, wie EA tut nie was, also anscheinend tun sie doch was. Der aktuelle Zustand des Spiels ist schlecht und FIFA 20 hat bestimmt auch Potenzial, ich bin mir aber sicher, dass sowas wie grundlegende Taktiken wie Dropback und Overload Balls halt einfach nicht so einfach zu entfernen sind jetzt wieder auf dem Code, was dann einfach dazu führt, dass der Zustand des Spiels katastrophal erstmal bleiben wird, und das wäre ja auch schlimm zu sagen hier, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Also das wäre halt gelogen. Ich glaube, keiner hier hat wirklich unfassbar viel Spaß. Also ich habe hin und wieder Spaß, ich muss es mir aber auch einteilen mit den Aufgaben zum Beispiel. Wie gesagt, da fallen mir als letztes zum Beispiel hier die Future Stars ein. Die habe ich eigentlich fast alle fertig. Und da hatte ich Spaß bei. Aber an und für sich ist das Spiel halt mehr Kampf und Krampf als Spielspaß.
Und vor allem, dass die kompetitive Seite, also die ganzen Pros, auch alle keine Lust mehr haben. Das hat sich ja immer mehr aufgebaut und immer mehr angedeutet. Und dass sich das jetzt so weit entwickelt, finde ich sehr heftig. Und ja, so muss man das jetzt erstmal hinnehmen, hoffen, dass sich irgendwas verändert und hoffen auch, dass genau solche Äußerungen, ich finde das sehr mutig und ich fand es auch eine gute Äußerung, weil er wertet das ja nicht. Er sagt ja nicht so dieses Scheißspiel oder so, sondern er sagt ja einfach nur, niemand hat hier Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und das, finde ich, ist eigentlich genau das, was es auf den Punkt bringt. So, das ist eine relativ sachliche Kritik. Und er beleidigt damit niemanden, aber er bringt auf den Punkt, was das Problem ist. Weil wenn das den Leuten vor Ort, also den Profis, keinen Spaß macht, die ja damit auch ihr Geld verdienen letztendlich, dann warum sollte der Casual-Spieler da wirklich Spaß dran haben? Weil das sind auch die Pros sind ja auch die Spieler, die sich die ganze Zeit mit dem Spiel beschäftigen und auch ein Gefühl dafür haben, was braucht dieses Spiel und wie funktionieren auch diese einzelnen Taktiken, also das Overload Ball Side, das ist ja auch so Stück für Stück erst dann mal reingekommen und wurde dann zu so einer krassen OP-Mechanik.
Richtig. Die Leute sagen ja auch, am Anfang hat das Spiel echt Spaß gemacht, weil man selber verteidigen musste. Ja, das lag einfach daran, dass noch keiner wusste, dass man das auch einfach sich hinten reinstellen kann. Das sind ja so Sachen, die sich immer mit der Zeit erst entwickeln. Ich meine, am Anfang wusste auch keiner letztes Jahr, dass wir nur Tornado-Flanken spammen müssen, um da Spaß zu haben. Ich habe das aus Spaß gemacht, als ich wusste, dass man endlich auch 5-Sterne-Skills im Pro-Club benutzen kann, war das Erste, was ich getan habe, eine Tornado-Flanke machen in einem der Spiele und wir haben dann danach ein Tor gemacht. Aber ich dachte, das war ein reiner Zufall zum Beispiel. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, verdammt, warum flanken die eigentlich alle so nach und nach? Ja, ich habe das einfach nur just for fun gemacht, weil ich dachte, geil, endlich Tornado im Pro-Club, geile Sache. Aber so Sachen entwickeln sich dann halt erst. Und immer dann, wenn wir halt im Pro-Club jetzt zum Beispiel auch knappe Spiele hatten gegen Ende, habe ich halt auch eiskalt Tornado-Flanken ausgepackt, weil wir damit Tore gemacht haben.
Macht auch komplett absolut Sinn. Worüber wir auch mal noch sprechen können, ist in diesem Zuge mit, es geht um Werte wie Skills und so weiter, sind die Shapeshifter. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Wir rollen das jetzt so ein bisschen nicht von hinten auf, sondern wir gehen jetzt auch mal querbeet da durch. Aber finde ich eine ganz schöne Connection jetzt eigentlich, denn es gab jetzt zuletzt die Promo des Shapeshifters. Die wird auch wieder in 2 Wochen aufgeteilt und ist irgendwie so ein bisschen das, was ja die Scream-Karten vergangene Saison waren, aber irgendwie auch nicht. Also es sind Karten, die eine komplett andere Position jetzt bekommen haben und auch deren Werte verändert wurden. Das heißt, sowas wie die Workrates, wie Skills, wie schwacher Fuß, plus natürlich, die haben alle ein Werte-Upgrade bekommen, das ist auch das hat sich geändert, aber vor allem geht es um die Position und eben diese wichtigen Attribute, wie zum Beispiel auch Weakfoot oder eben auch die Arbeitsraten. Und wenn man das jetzt vergleicht, was da für Karten drin sind und was auch schon released ist an Special-Karten durch andere Promos, dann kann man wieder mal fragen, und auch das haben wir in den vergangenen Folgen immer wieder thematisiert, es sind immer dieselben Karten, die Special Cards bekommen. Und da beißen sich jetzt ganz, ganz viele in den Arsch, weil so ein Renato Sanchez beispielsweise, der bei Footmas rauskam, der ist jetzt schon wieder überholt. Ein David Lewis, ein Ben Yedda, so, es sind immer dieselben.
Also bei Footmas Sanchez muss ich nochmal sagen, nein, der ist nicht überholt, weil als Linksverteidiger sieht die Karte durchaus krass aus. Ja, gibt's hier dem Shadow, hat der gefühlt 90 Def, 90 Physis, 90 Pace, ist eine coole Karte, aber da sind andere Karten bei. Zum Beispiel so ein Mbabu im ZDM. Total gehypt irgendwie in der Community, ich verstehe nicht warum. Also das ist ein ZDM, der nicht richtig passen und nicht richtig dribbeln kann, der hat auch keine richtigen Defensivstats und schießen kann der schon gar nicht. Das ist für mich ein Verteidiger. Ich bin froh, dass ich die Europa-League-Karte habe. Sanchez zum Beispiel hat für mich den Vorteil, der Footmiss hat, glaube ich, 83 Schießen, ich gucke es jetzt aber zur Sicherheit gleich mal on the fly nach. Ne, 81 Schießen, genau, 3 Schießen mehr und 3 Schießen können auf der ZOM-Position schon mal einen ganz schönen Unterschied machen, tatsächlich. Oder auf der ZM-Position, also ich habe ihn teilweise im ZOM gespielt bei League-Aufgaben, weil mit 4-4 nach dem Upgrade war er nämlich richtig brauchbar. Das war ganz geil. Aber ja, wir haben halt immer wieder dieselben Karten. Wir haben einen Messi, der out of nowhere gedroppt ist. Niemand hatte den irgendwie auf dem Schirm. Warum auch immer Messi da in die Promo kommt als Center Forward, braucht man nun echt nicht bringen, weil eigentlich...
Vor allem, der hat schon so viele 96er-Karten auch. Das ist so ein Quatsch.
Ja, vor allen Dingen ist es halt so, dass er eigentlich immer eine Karte als Center Forward irgendwann im Laufe der Zeit bekommt, weil er halt immer mal wieder da auf der Position spielt. Und das war einfach völlig unnötig, den da reinzubringen. Da hätte man noch eine geilere Karte bringen können. Wer zum Beispiel klasse ist, ist Marisch. Ich finde Marisch, dadurch, dass er bei City immer auf RM spielt, hat er jetzt mit der ZM eine richtig valued Karte für die Zentrale. Also die sieht richtig geil aus. Schade ist es auch für die Leute, die Erteil haben. Ben Yedda, Player of the Month, Leute wurden eigentlich komplett hops genommen, um das mal
ganz dezent zu sagen. Ja, schön, dass ich den noch gemacht habe am Ende.
Ja, das ist halt wirklich traurig. Coole Karten sind auf jeden Fall Gay und Kondogbia. Das sind so 2 Karten, die hätte, glaube ich, niemand auf dem Schirm gehabt. Die sind halt scheiße zu verbauen, aber prinzipiell sind die Karten, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, vor allen Dingen jetzt mit Kehrer könnte man den Gay also wirklich richtig gut spielen.
Ja, ich denke auch, der 90er Navas ist jetzt nicht so unbedingt der schlechteste Pick im Tor. Oder 89, glaube ich, hat der. Wen ich ganz gut fand, den habe ich im Draft schon gespielt, ist der Lukas, muss ich sagen. Der hat mich sehr überrascht. Der hat ja zum Beispiel auch einen Fußwechsel bekommen von rechts auf Linksfuß. Und ich habe den im RM gespielt und muss sagen, das war schon ziemlich geil. Das hat echt Bock gemacht. Der hat bei mir irgendwie jedes Ding reingeknipst. Also der hatte im Draft halt auch glücklicherweise ein Deadeye. Ja, dadurch war sein Schuss halt brutal. Ja, mit 99 Finishing, 99 Positioning. hat super Bock gemacht. Da sind ein paar interessante Karten dabei und das Geilste ist eigentlich, und deswegen finde ich zum Beispiel den Vergleich mit diesen Scream-Karten nicht ganz so passend. Ich finde, es ist eher ein vorgezogenes Footburst-Event plus, um so mal in so einem Sprachgebrauch zu bleiben, weil eben nicht nur die Positionen verändert wurden, wie wir das zum Beispiel von einem Alaba oder sowas kennen, der wäre so ein klassischer Typ gewesen für diese Shapeshifter, sage ich mal. Ich hoffe ja, dass er in Team 2 noch kommt, weil Alaba ist immer eine coole Option, zum Beispiel als Innenverteidiger, als DM in der Bundesliga.
Boah, der wird sofort gemacht. Also wenn es den gibt, dann also den hole ich mir auf jeden Fall.
Und ich finde halt dadurch, dass sie halt nicht nur Positionen wechseln, sondern auch Workrates und den starken bzw. schwachen Fuß getauscht haben, hatte dieses Event richtig, richtig einen drauf bekommen. Ich finde das Shapeshifter-Event geil. Bin gespannt auf das zweite Team. Das ist wirklich eine Promo, die ich gut finde persönlich. Aber ich bin ein bisschen traurig um Footbirthday, weil ich habe mich immer auf Footbirthday gefreut.
Ja, mal gucken, vielleicht kommt ja was anderes Gutes. Also ich muss auch sagen, ich finde die Denkweise super cool, weil das jetzt mal Karten sind, die richtig was verändern. Also es sind, das ist so der große Minuspunkt an der ganzen Sache, dass es eben dieselben Karten sind, die wir auch schon in anderer Form haben. Aber so der Grundgedanke dieser Promo gefällt mir unglaublich gut, weil genau das macht es jetzt auch oder hebt es jetzt von diesem normalen, wir spielen halt Fußball, hin zu, wir spielen jetzt hier einen E-Sport-Titel oder wir spielen einfach. Ne, das geht mehr in dieses, wir haben mehr Möglichkeiten, wir können einfach mal den Fuß tauschen, bei Lukas zum Beispiel. Das gibt richtig coole Möglichkeiten und hat deutlich mehr Sinn als die andere Promo, über die wir gleich noch sprechen möchten. Wenn du jetzt eine Note gibst für das erste Team, oder wollen wir das am Ende der zweiten Woche machen? Also wir könnten jetzt natürlich schon mal eine Note geben oder zumindest so eine Andeutung von der Schulnote. Die ist ja mittlerweile Standard hier von der Ersatzbank.
Also Messi trübt für mich dieses erste Shapeshifter-Team extrem, weil ich ihn, wie gesagt, völlig überflüssig finde. Insgesamt finde ich die Promo ganz cool, auch zum Beispiel mit der Objective-Karte Acuna.
Die ist auch richtig nice. Gut.
Da tun mir aber zum Beispiel auch die Leute leid, die den Footmist damals gemacht haben, wobei die Shapeshifter-Karte jetzt einfach eine bessere Position hat als ZM. Ja, die Footmist-Karte ist, glaube ich, LM. Und jetzt lässt er sich natürlich noch ein bisschen geiler einbauen. Das ist schon ganz cool. Aber insgesamt würde ich dem Event hier auf jeden Fall wenigstens eine 2 geben nach dem ersten Team, was einfach daran liegt, dass ich, wie gesagt, finde, dieser Messi ist da völlig überflüssig. Und der stört das so ein bisschen. Das ist so ein Packseller, der da irgendwie mit reingerutscht ist, der eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir einen Marcelo drin haben, der absolut hypt ist. Eigentlich.
Ja, wir haben einen Marcelo, wir haben David Luiz, wir haben Ben Yedda. Also wir haben wirklich da richtig viele interessante Karten drin. Für mich ist es so eine 2-, also ein bisschen schlechter als eine 2, würde ich schon sagen, weil einfach um jetzt auch nicht dasselbe zu sagen wie du. Aber für mich ist es ein Ticken schlechter. Der Gedanke der Promo geht in die richtige Richtung. Ich hoffe, es kommen jetzt vor allem auch noch ein paar Bundesliga-Karten, weil es ist zwei Bundesliga-Karten sind drin. Ich hoffe, da kommt jetzt im zweiten Set nochmal was an guten Karten. Dann ist das eine coole Promo auf jeden Fall.
Man muss auch sagen, dass so ein Kainz zum Beispiel eine richtig geile Karte ist eigentlich. Ich meine, okay, dem fehlt zu so einem absoluten Top-Top-ZM ein bisschen was, aber am Ende muss man zum Beispiel auch sagen, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot und mit einem Sniper oder sowas sieht das halt eigentlich nach einer geilen Karte aus oder gibt es im Engine oder so für die Bundesliga einfach eine geile Option, gerade für die Kölner, die jetzt eine relativ gebeutelte Saison haben, nicht so viele Special-Karten bekommen, ist das einfach eine richtig geile Karte, weil die halt auch zum Beispiel den Verstreter aus dem Bundesliga-Meilenstein haben und die beiden im Mittelfeld ablenken, ist richtig nice eigentlich.
Stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber da müsste man halt auch den Verstreter haben erstmal und den dann auch noch geupgradet haben, also ja, ist ein bisschen Spielaufwand, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, dass man mehr Optionen hat, gute Karten zu spielen, ist mittlerweile schon deutlich besser gegeben. Also, dass man nicht nur diese Standardteams spielt, finde ich.
Also, ich habe mittlerweile nicht nur noch ein Team eigentlich, sondern ich habe so 2, 3 mittlerweile gebaut, die ich aus den Untradable-Teams bauen kann. Und ich habe jetzt meinen Icon-Swap Essien auch fertiggestellt und überlege jetzt, ob ich den Valverde Future Star, den ich hatte, der übrigens brutal im Preis gedroppt ist und mir ein bisschen das Herz blutet, weil ich mit dem bestimmt 300.000 Münzen Verlust mache.
Aua.
Das hatte ich so auch nicht erwartet. Ich hatte den damals glatt für 1 Million gekauft. Ich dachte, geiler Preis, jetzt ist er bei 703.000. Den werde ich wahrscheinlich jetzt verkaufen und den Verlust realisieren und dann werde ich tatsächlich überlegen, ob ich mir Makelele, Baby Ballack und einen Shevchenko hole. Und dann mit Drogba, Essien und den 3 Icons eine altes Chelsea-Mittelfeld-Offensive-Team baue.
Das hört sich ganz witzig an. Wobei Makelele ja, glaube ich, nicht so geil zum Spielen ist, aber.
Ja, gut, ist halt ein Icon Kanté, ne? Also der kann halt nicht schießen, aber der kann defensiv.
Ja, nicht alles. Mal. Der ist ja noch nicht mal das. Also Makelele finde ich tatsächlich außer die Moments-Karte ziemlich schlecht.
Viel schöner fand ich, als ich einen Kommentar unter Makelele gelesen habe. Der sieht aus wie Kanté.
Ja.
Wo ich mir einfach so denke, dir ist schon bewusst, dass dadurch, dass ja eine Icon-Karte da ist, höchstens Kanté vielleicht aussieht wie er. Weil er ist älter. Aber.
Achso, ja, gut. Okay, ja, das ist jetzt wieder, ne?
Spitzfindigkeiten.
Aber wenn wir gerade von Icons reden, es gab den Release von einer Icon-SBC. Also fast zumindest. Wenn man das so sieht, Neymar, Player of the Month, wir haben es angekündigt. Es war auch eigentlich offensichtlich, dass er es wird, weil, ja, wer sollte es sonst werden? Und die Anforderung an diese SBC, die jetzt, weiß ich nicht, ich wüsste noch nicht mal, was jetzt der große Grund ist, Neymar da wirklich zu machen, weil es ist auch wieder ein linker Flügel. Die Karte wäre deutlich krasser, wenn sie eine zentrale Position hätte. Ja, die Anforderungen sind heftig. Da haben wir schon lustige Memes gesehen mit, weiß ich nicht, 10 Teams und alles irgendwie 88er, 89er Teams, weil ungefähr so schneidet das ins Fleisch, wenn man diese SBC machen will.
Die SBC ist schon krass, weil sie halt wirklich tatsächlich an die alten Icon-SBCs erinnert, das muss man so sagen, weil es sind unfassbar viele Teams, die man da abgeht. Ich finde den Preis eigentlich nicht ganz ungerechtfertigt, die ist halt sauteuer, ist halt aber untradable und wenn man sich die anderen Neymar-Karten vom Preis anguckt, dann braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt die SBC machen, weil der Neymar Headliner, der kostet 2 Millionen mehr, der hat einen Ratingpunkt mehr, aber der Neymar Inform zum Beispiel in der zentralen Position, der, ja, der kostet 200.000 weniger, dann kann ich auch den nehmen, wenn ich die Coins halt irgendwie habe und kann den im Zweifelsfall verkaufen oder vielleicht auch versuchen, den UV anzubieten für den Preis vom Headliner, weil die ja beide ZOM sind. Da sind viel mehr Möglichkeiten gegeben. Aber ansonsten, klar, Neymar gewinnt das Ding. Die Karte ist gut gepusht worden. Mit einem richtigen Camp-Style ist das halt eine der besten Karten überhaupt. Neymar ist, glaube ich, auch eine der krassesten Goldkarten überhaupt dieses Jahr. Selbst die Goldkarte kannst du, glaube ich, noch ewig spielen. Muss jeder wissen, ob er den machen will. Ich würde niemanden davon abraten, wenn er richtig Bock drauf hat. Aber ich würde jetzt auch niemanden von sich aus dazu raten.
Und ich mache direkt noch eine Überleitung. Nämlich, wir gehen weiter bei Icons. Denn wenn man jetzt mit den Icon Moments, die rausgekommen sind und die teilweise auch sehr gut aussehen, auch da geht der Trend hin zu, wir geben diesen Spielern geile Werte und gute Positionen, weil es sind echt einige, die nicht wirklich spielbar sind, zu spielbaren Icons geworden, finde ich. Also auch sogar so ein Laudrup oder sowas, der sieht gar nicht mal so verkehrt aus als Icon Moment. Das Problem ist nur, manche haben, also zumindest vereinzelt, schlechtere Werte als die Baby-Version zum Beispiel. Und dann ist auch wieder mal die berühmte Frage, hä? Erlaubt, finde ich.
Durchaus, aber da finde ich, und da fand ich einen Kommentar auf Twitter eigentlich ganz gut, es sind ja Moments-Karten. Die sollen ja einen bestimmten Moment in der Karriere widerspiegeln. Und da kann es ja auch einfach sein, dass in dem Moment der Typ mehr so, also jetzt zum Beispiel Alessandro Del Piero, glaube ich, ne, ist da ein Beispiel, da hat die Baby-Karte in einigen Punkten, glaube ich, hier und da unter Physis bessere Werte, wenn ich mich nicht irre.
Also genau. Bei Desai war es ja auch so, oder ist es auch so?
Genau. Das Jumping zum Beispiel ist auf der Base-Karte 5 besser, die Ausdauer ist 3 besser und die Aggression ist 7 besser. Aber in dem Moment, vielleicht war er in dem Spiel einfach so dumm, es klingt nicht so aggressiv, der, ne, also
ja, aber kann man schon, das irgendwie eine Rolle spielt oder gespielt hat.
Komm. Also EA hat auch schon Ben Yedda für ein Tor einen Inform gegeben und die Woche davor für 2 Tore einen Assist oder so nicht. Also wenn wir jetzt wieder anfangen mit Logik zu kommen, dann ist sowieso durch. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde die Moments-Karten teilweise sehr geil. Sie haben auch sehr, sehr coole Positionswechsel bekommen und sehr geile Upgrades. Zum Beispiel Ian Rush hat einen 5-Sterne-Weakfoot bekommen. Wir haben eine zentrale Netwet-Karte bekommen, die ich extrem geil finde. Auch wenn er halt immer noch langsam ist. Ja, also mit 88 Tempo bist du halt immer noch langsam, aber mit Hunter sieht die Karte halt schon wieder ziemlich geil aus. Also es ist halt ein überragender ZOM. Der KK Prime Moments hat plus 8 auf Schießen bekommen.
Das Und der hat überhaupt halt eine gute Karte bekommen.
Ja. Vielleicht die Karte, die er als Prime eigentlich hätte verdient gehabt. Für die Zeit, wo er wirklich absolut legendär war. Er hatte kein langes Hoch, aber er hatte ein Hoch und das war unfassbar überragend. Und das wäre eigentlich die Karte, die er vielleicht verdient hätte als seine Prime-Karte und nicht als Prime-Icon-Moments. Weil plus 10 Abschluss zwischen der Prime-Karte und der Prime-Icon-Moment finde ich einfach zu heftig. Warum hat die Prime-Karte dann nur 85? Das verstehe ich einfach nicht. Ne? Und da sind wir halt wieder bei diesem Logikproblem. da sind einfach ein paar Sachen, ja, die sind weiter fragwürdig. Die Prime Icon Moments sind weiterhin größtenteils unbezahlbar. Das bleibt so. Ein paar sind erschwinglich. Aber erschwinglich ist dann halt auch bei der einen oder anderen Karte nett ausgedrückt. Ich meine sogar so ein Bergkamp Prime, der alles andere als beliebt ist. Bergkamp Prime kostet jetzt 780.000 und der Prime Icon Moments ist bei 2,1 Millionen. Okay.
Ja, das wird wohl nichts mehr in dieser Saison für dich.
Gut, den Prime könnte ich mir jetzt holen. Das wäre ja, jetzt nicht das Ding.
Ja, aber wer will den Prime spielen, wenn er dann, ne?
Ja, also den Prime hatte ich letztes Jahr, den fand ich eigentlich ganz geil auch. Aber natürlich, ich lege jetzt meine Hoffnung darauf, dadurch, dass ja nach dieser Saison die Icon Swaps 2 zu Ende sind, dass in den Icon Swaps 3 vielleicht doch das ein oder andere Leckerbissen drin ist, weil Icon Swaps 2 waren insgesamt eher so ein Letdown. Und da hoffe ich eigentlich, dass da was Besseres bei rumkommt.
Also ich bin ja immer noch davon überzeugt, das mit Icon-Pack zu machen. Einfach zum Spaß, weil mich reizt eigentlich keine andere Icon und das ist mir eigentlich auch Bums. Und so habe ich die Chance auf eine richtig gute Icon. Es kann auch richtig schlecht werden, aber so muss ich mich nicht selbst entscheiden. So ein bisschen das Fernsehprinzip. Einfach mal den Fernseher anmachen, mal gucken, was kommt.
Ich habe ja, und da tut es mir ein bisschen leid, den lieben Benny dazu dann doch auch nicht davon abgehalten, das mit Icon Pack zu nehmen. Und er hatte dann ja ein bisschen Pech, denn nachdem er aus den Icon Swaps 1 Guardiola bekommen oder genommen hat, hat er bei den Icon Pack dann Guardiola bekommen. Das war halt richtig bitter. Er meinte dann noch so, ja, du sagst so, du würdest das Risiko nicht eingehen und jetzt sagst du zu mir, mach mal. Ich sage, ja, ist ja nicht mein Risiko. Ich habe durchgezogen für Essien. Ich habe das die Tage fertig gemacht, habe dann nebenbei auch schon die ersten Aufgaben für Acuña erledigt, habe mir Essien geholt. Ich habe zwischendurch wirklich auch überlegt, ach komm, gehst du das Risiko, machst du das? Hätte schon Bock auch mal so ein Risiko einzugehen, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mich gefreut, dass im ersten Icon-Swap Drogba drin war, weil ich zu der Zeit, wo die einfach Prime waren, sage ich mal, mit Chelsea um den Zeitpunkt, Essien, Lampard, Ballack und so, als die da wirklich ein richtig geiles Chelsea-Team hatten, ich habe die geliebt. Ja, die Art, wie die Fußball gespielt haben. Und darum habe ich mich halt entschieden, ja, wenn du Drogba hast, dann holst du auch Essien jetzt.
Ist nachvollziehbar. Für mich ist es so, ja, ist mir eigentlich egal, weil ich jage gerade eh nur den Aufgaben hinterher und spiele gar nicht so richtig. Weekend League werde ich jetzt auch so schnell nicht mehr anfassen. Deswegen ist das für mich alles okay. Und ja, vielleicht ziehe ich was Gutes. Also im besten Fall kann ich zur nächsten Folge, sofern wir die denn pünktlich aufnehmen, auch dann berichten, was ich gezogen habe. Weil mir fehlen, glaube ich, noch, ich glaube, 18 Tokens braucht man, mir fehlen noch 3 und die sind alle, also es sind noch 10 Siege, die ich mir holen muss oder so dafür. Das ist schon machbar. Vor allem kann ich auch noch die Squad-Battles durchziehen, also es ist halt einfach ein Zeitaufwand, aber das kriegt man da schon hin. So, aber ja, Prime Icon Moments an sich bin ich auch zufrieden mit, vor allem haben wir diesmal ja alle und nicht nur so die Hälfte, gerade so ein Ronaldinho, also wirklich, das ist noch das Ziel, Ronaldinho Prime Icon Moment. Ich werde mir ein Bein abschneiden müssen dafür, aber dann werde ich den haben. Da macht es immer noch Spaß. Ich habe echt noch ein Ziel, wo es hingehen soll.
Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich habe den Ronaldinho Prime Icon Moment schon im Draft gespielt. Habe mich dann auch schön zum Skillen hinreißen lassen. Ich habe es bis ins Finale geschafft, aber im Finale bin ich auf den Gegner getroffen. Der war brutal stark. Aber der Ronaldinho Prime Icon Moment macht Spaß. Also ich hatte auch eine fiese Kombi mit Prime Icon Moment, Ronaldinho und Ronaldo vorne drin. Im 4-2-3-1, das war echt ekelhaft. Das war wirklich, das tat mir der Gegner, das eine war auch richtig leid, weil ich hab's dann auch gerne mal ein bisschen übertrieben, aber ich hatte halt einfach Spaß. Also das war nicht so ein arrogantes Rumgetrickse, sondern dann schon wirklich im Angriff, nicht irgendwo im Mittelfeld erst angefangen oder so, sondern dann im Angriff wirklich über die Außen, dann auch mit Rabona Fake und sowas gearbeitet. Das hat schon richtig Laune gemacht, weil der die auch so unfassbar schnell ausführt, die Tricks. Das ist Wahnsinn einfach. Das ist absolute Liebe, mit dem zu spielen.
Deswegen will ich den mir auch noch holen. Aber vielleicht ziehe ich auch den 91er schon mal aus dem Mid-Icon-Pack und dann ist auch erstmal okay. Dann spiele ich auch erstmal mit dem. Ist alles okay.
Sei dir gegönnt.
So, was nicht so ganz okay ist, ist, dass mal wieder Rewards falsch kamen, beziehungsweise gebuggt haben. Es gab, also das ist jetzt so ein kleines Ding am Rande, die Squad-Battle-Rewards, die haben plötzlich ein, ja, so ein verbuggtes Pack angezeigt, das sollte 60 Spieler enthalten, alle selten. Also eigentlich so, ja, weiß nicht, was ist das, ein 75k-Pack oder so?
Ja, so ein doppeltes 125k-Pack eher.
Ach stimmt, das sind ja 30 Spieler. Ja genau, also ein 250k-Set wäre das gewesen in der Theorie, wäre natürlich ganz nett, aber das stellte sich dann raus, nein, das ist alles nur ein Fehler und so und es dauerte wieder ewig, bis das behoben ist, weil es ist ja nichts, was EA in dem Sinne tangiert, sondern nur den Nutzer. Und es hat lange gedauert. Es kamen dann die normalen, eigentlichen Packs, die natürlich deutlich, deutlich schlechter sind, was so ein bisschen so ein Letdown ist, weil es ja immer wieder kritisiert wird, ja, wenn es um Probleme geht, die euch betreffen, dann wird das ganz schnell gefixt. Wenn es Probleme gibt, die den Spieler betreffen, dann braucht das halt so seine Zeit. Und so ist das auch passiert, unter anderem bei den Road to the Final Karten. Denn da gibt es ja zwischen Europa League und Champions League den Unterschied, dass die Europa League erst nach dem Achtelfinale geupgradet wird. Oder nach der Runde. Sind wir jetzt gerade im Achtelfinale? Ich glaube ja, ne?
Genau.
So, und nach dem Achtelfinale wird das erst geupdatet, während es bei der Champions League nach dem Hinspiel bereits geupdatet wird und nicht nach dem Ende des Achtelfinals. Und so gab es jetzt dann den, den Zwischenfall, dass die Europa League-Karten auch geupgradet wurden. Das heißt, so ein Kent hatte eine 84, Bolasi hatte eine 86 dann, etc. Also die haben so ihre Upgrades bekommen und dann hieß es ganz schnell, ja, wir müssen zurückrudern, wir machen das wieder zurück. Ja, danke für nichts. Also es gab dann Leute, die natürlich diese Karten auch teilweise gekauft haben, also die verfügbar sind, die geupgradet wurden, beispielsweise so ein, Gabriel Jesus und, nee, nicht Gabriel Jesus, sondern Juan Jesus, so, das ist er, vom AS Rom, und die sind dann schön auf die Fresse gefallen, weil die Upgrades wurden zurückgenommen und man hat diesen Fehler nicht einfach drin gelassen, wie es ja zum Beispiel auch bei Jan Sommer war, damals bei den Headlinern, der einfach eine 92 hatte, out of nowhere. Und die durfte der aber am Ende auch behalten, weil das war dann irgendwie Konsequenz. Die haben gesagt, ja, wir haben den Fehler gemacht und shit happens, passiert jetzt so.
Ach, keine Ahnung, an der Stelle bin ich raus, mich darüber aufzuregen, dass die nicht gönnen. Da bin ich jetzt mittlerweile drüber hinweg. Ich hätte auch gern das 60-Players-Pack genommen. Und ich hätte auch gerne schon einen geupgradeten Embargo gehabt, aber was halt nicht ist, ist nicht so. Und ja, diese Diskrepanz zwischen wir fixen Dinge, die Spieler bevorteilen und Probleme, die uns zum Nachteil werden, das geht mir auch ziemlich auf die Nerven, weil, keine Ahnung, die zu upgraden dauert irgendwie 48 Stunden, aber das Upgrade zurückzunehmen dauert 48 Minuten, das nervt mich schon. Aber ich will da auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Also ich meine, das sind tatsächlich, und so dumm es klingt, das sind für mich tatsächlich die kleineren Probleme, die dieses Spiel hat. Und ich glaube, da haben wir am Anfang ausführlich drüber gesprochen, dass es deutlich größere Probleme gibt drumherum. Und ich meine, das ist jetzt halt auch wieder was die Spieler betrifft, aber wir haben das halt auch an allen anderen Ecken und Enden eigentlich wieder, wo wir solche Probleme haben, und es ist einfach nur nervig.
Wirklich. Das ist ultra nervig. Und wir müssen es leider hinnehmen, wir müssen auch hinnehmen, dass es dann so eine sinnlose Promo gibt zum Winter Refresh, die, glaube ich, auch so niemand wirklich nachvollziehen kann. Also es gab ja vor 2 Wochen jetzt, glaube ich schon, ne, wenn meine Zeitrechnung stimmt, gab es ein paar Upgrades, das waren aber auch nur eben 50 Spieler, haben wir auch schon diskutiert, ist, finde ich, immer noch totaler Quatsch. Plus, es gab ein Team mit Winter Refresh Karten, die einfach auch nur Karten waren, die einfach da waren. So. Es wurde auch damit beworben, so, ja, mehr Möglichkeiten für Squad Building. Ja, ist nett, aber bitte was? Also, das kam so plötzlich komplett aus dem Nichts. Und auch da waren wieder bekannte Namen wie Ibrahimovic dabei, Florenzi und so. Also so ein paar Transfers natürlich auch. Aber also jetzt gerade so Florenzi, der ist zu Valencia zum Beispiel von Rom, oder Ibrahimovic ist zurück in Mailand. Dennoch, das ist irgendwie so eine Promo gewesen, ich konnte die nicht nachvollziehen.
Also das Entscheidende für mich ist, dass einige Karten halt, oder fast alle Karten, vorher keine leistungsbedingten Updates bekommen haben. Also ich meine, Ibra hat einen Inform gesammelt, und um das nochmal kurz runterzubrechen, der Inform hat 31 Pace weniger. 31. Ja? Es gibt Karten, die haben gerade mal 31 Pace, und er bekommt zu seinem Winter-Upgrade ein plus 4 auf Rating, plus 11 auf Physis und plus 31 Pace. Das ist für mich das lächerlichste Upgrade, was ich in langer Zeit einfach gesehen habe. Weil, das, also, wirklich, da fehlen mir echt die Worte. Ich finde zum Beispiel so ein Florenzi ist interessant. Ja, das war so eine Karte, die hat man eigentlich, die spielt man irgendwie jedes Jahr. Aber ich verstehe auch hier das Upgrade zum Beispiel nicht. Herrera verstehe ich nicht. Ich verstehe zum Beispiel das Winter-Upgrade oder das Winter-Refresh, die Karte für Fernandes und Eriksen. Die haben beide schon auch einen Inform gesammelt. Und Fernandes hat, glaube ich, sogar 2. Ja, der hat eine Europa League. Ist das eine Live-Karte? Team of the Tournament. Nee, ist keine Live-Karte. Gut. Und einen 87er Inform. Und bekommt jetzt für seinen Wechsel eine +2 auf die Karte, Das finde ich irgendwie in Ordnung. Damit kann ich arbeiten. Weiß nicht, damit kann ich leben. Das ist für mich irgendwo ein halbwegs logisches Upgrade. Genau wie Eriksen, ja. Der hat eine 89er Karte als Inform schon, ein Inform und kriegt für seinen Wechsel noch einen. Okay, cool. Aber alle anderen Karten hier, die ergeben für mich einfach keinen Sinn. Also ich finde diese Promo wirklich sinnlos. Auch zum Beispiel, dass die Updates irgendwie nur für die 50 besten Performer der Hinrunde oder sowas war. Da habe ich mich, also als ich sowas schon gelesen habe, habe ich mich damit gar nicht weiter beschäftigt, weil mir war es dann egal.
Ja, mir auch. War okay, jetzt sind die Karten halt im Umlauf. Es gibt auch da ein paar interessantere Karten. Ja. Ich glaube zum Beispiel, so ein Ibrahimovic ist auch nur so teuer, weil er eben Ibrahimovic ist und nicht, weil es so eine krasse Karte ist. Also preislich ist die eigentlich auch viel zu teuer, meiner Meinung nach. Vor allem gerade, weil Dribbling bei dem echt nicht up-to-date ist.
Ja, die Karte sieht schon gut aus. Ich meine, sein Dribbling ist jetzt halt auch nicht der größte Letdown, sag ich mal. Wenn du dem in Engine gibst, hat der 92 Dribbling am Ende. Ja, Engine ist sowieso absolut ein Camp-Style dieses Jahr to go.
Ja, aber trotzdem
sollte man
ist die
fast
Karte
auf jeder
nicht
Karte
gut.
Nachdenken.
Also, beziehungsweise doch, die Karte ist gut, aber trotzdem ist es, der ist okay, aber passt eigentlich auch gar nicht in die Meta. Der war vergangene Saison, war der absolut krass mit seinem Flashback, aber diese Saison ist er halt nett. Aber den spielt ja auch ernsthaft eigentlich keiner, behaupte ich mal. Also ich habe den auch noch nicht gesehen und ja, kann es mir auch nicht so richtig denken.
Wie gesagt, man sieht an den Preisen der Karten auch größtenteils, dass sie einfach nicht so valued sind oder so wirklich was wert. Der Matheus Cunha zum Beispiel, die Winter Refresh Karte nach seinem Wechsel zu Hertha, versteht auch keiner. Das ist eine geile Karte für diese Bundesliga, aber ja, der Ake ist vielleicht noch interessant. Das sind auch die einzigen, die wirklich ein bisschen Preis haben. Du hast Ibra, Eriksen, Fernandes, Ake, Cunha, Florenzi und Van Arnold sind so die Karten, die über 100.000 wert sind. Das sind aber auch alle.
Ja.
Ja. Und davon kratzt zum Beispiel so ein Florenzi mit 135 und Van Arnold mit 145 auch gerade so an dieser 100.000-Grenze wirklich darüber. Du hast Cunha für 234, Ake 200, dann 700.000 für Fernandes, 900.000 für Ibra und 200.000 für Eriksen. Ja, das sind wirklich so, das ist fünf Karten aus irgendwie so einem Elfer-Team, die wirklich halbwegs vernünftig sind. Und da hätte ich lieber eine durch die Bank weg geupgradete Datenbank gehabt am Ende.
Ja, hätte ich auch. Ich habe vorher übrigens auch nochmal so ein paar SBCs gemacht und das ist ja auch so ein Ding mit diesen geupgradeten Karten. Zum Beispiel Onana hat jetzt eine 85. Ich verstehe immer noch nicht, dass man die nicht filtern kann nach Rating. Es ist ultra nervig, wenn man dann so einen Spieler kaufen muss und man muss sich aber erstmal durch 10 Seiten oder so oder mehr klicken, bis man mal irgendeinen Spieler findet, der nicht komplett überteuert ist.
Ja, das eine ist das Rating, das andere ist, wir haben mittlerweile 6.328 Special-Karten und wir können immer noch nur noch nach Special filtern. Und dann werden neue Special-Karten manchmal nicht mal unter dem Filter Special angezeigt. Also, ja. Weil da fehlen mir halt immer noch die Worte. Das sind so die großen Probleme. Ja, diese ganz simplen Dinge, die machen es kaputt. Ja, ich bringe jedes Jahr mehr Promos und mehr Kartentypen und alles drum und dran. Dann sind manche Karten nicht unter Special zu finden und dieser Special-Filter lässt sich nicht weiter differenzieren. Da muss ich Glück haben, dass ich über den Preis filtern kann, aber wenn die Preise zu dicht dran liegen, dann kann ich nicht mal irgendwie versuchen, eine Karte irgendwie günstig zu snipen, weil ich Angst haben muss, eine andere Special-Karte, die ich gar nicht will, zu bekommen.
Wir gehen mal noch kurz in so ein paar kleinere Sachen rein vielleicht. Habt ihr sicherlich auch gesehen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, es gab ein paar Untradable-Karten auf dem Transfermarkt, unter anderem ein paar rote Karten, also Karten, die man für Champions bekommt und auch Player-of-the-Month-Karten, wie zum Beispiel Aubameyang. Du hattest gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, hast du kurz eine Erklärung geliefert, warum das wohl der Fall ist, Mero.
Genau, die Leute haben die Karten in einer der SBCs abgegeben, die quasi zurückgenommen wurde, namentlich, glaube ich, unter anderem diese Billig-Ben-Yedder-SBC. Und die Karten wurden dann zurückgegeben als Tradable-Karten. Und dadurch sind die halt auf den Markt gekommen. Wir haben also einen roten Griezmann gesehen, einen Player of the Month, Aubameyang, die auf dem Markt waren. Und ich muss tatsächlich sagen, dass viele Leute direkt reagiert haben mit Ach, EA und Augenrollen. Und ich muss aber sagen, dass ich es eigentlich cool finde. Ich meine, klar, wir haben schon einen Haufen Special-Cards. Aber die Möglichkeit, rote Karten zu traden oder auch eben Player of the Month irgendwie wiederverwertbarer zu machen, finde ich eigentlich ganz cool. Aber da müsste man vielleicht nochmal einen gesonderten Markt für entwickeln oder sowas. Aber ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es eher lustig. Ich finde, man muss sich auch nicht über alles aufregen. Das fand ich eigentlich eher ganz amüsant.
Also ich habe schon kurz überlegt, so wäre es jetzt witzig, der Einzige zu sein, der einen tradable Player of the Month Aubameyang hat. Also, einfach so als Statussymbol hätte das irgendwie auch was. Also es bringt einem gar nichts, absolut nichts. Vor allem, wenn dann noch irgendwann EA kommt und das wegpatcht und du den nicht mehr verkaufen kannst und den dann im schlimmsten Fall, weil du ihn selbst auch noch gemacht hast, doppelt hättest, es wäre schon irgendwie dann absurde Szenarien in meinem Kopf.
Durchaus. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht so ein Riesenaufreger. Ich finde, da haben wir zum Beispiel ganz andere Dinge. Wenn wir jetzt nämlich dann, gehen wir mal weiter, weil das können wir auch ad acta legen, auf die Events schauen, die in den letzten Wochen so liefen. Da hat sich nämlich auch einiges an Aufregern angesammelt, würde ich sagen.
Ja, zum einen ist angeblich der Skill Gap, also das sagen ja letztendlich auch die Pros selbst, einfach zu gering. Wir haben von Fredberg, das ist ein Schwede, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, der hatte gepostet, so ja, hier wirklich im Prinzip die schlechtesten aus dem Seeding, beziehungsweise die schlechtesten aus der ersten Turnierphase, gewinnen am Ende das Turnier, sowohl in der E-Superliga als auch in der E-Divise.
Ein Däne,
oh ja, danke, oh, Faktencheck läuft. Und es war letztens noch, dass ich darauf hingewiesen wurde, ja, da ist sehr viel gefährliches Halbwissen, ne? Grüße gehen raus, Marc. Ja, Grüße gehen raus. So, ja, übrigens, Zwolle hat die E-Divise gewonnen gegen Ajax Amsterdam im Elfmeterschießen, wenn ich das richtig gesehen habe, als Clip auf Twitter. Schien sehr spannend gewesen zu sein, aber ja, das sind jetzt nicht die großen Namen. Und gerade bei Ajax spielt ja einer wie Ajax Dani. Der ist ein großer Name und der ist auch ein sehr guter FIFA-Spieler, hat er schon mehrfach bewiesen. Aber es bleibt dabei, Skill Gap ist scheinbar viel zu klein.
Ja, das ist ein großes Problem, was sich ja nicht nur durch die offiziellen Turniere zieht, sondern auch eben durch die Weekend League und durch Rivals, wenn wir es so sagen wollen. Diese ganzen Taktiken, die wir eben schon angesprochen haben, wie Overload, Ballside, Dropback hast du nicht gesehen, Comeback on Defense in Kombination, die führen einfach dazu, dass das Verteidigen einfacher geworden ist, wodurch das Kreieren für offene Räume natürlich auch schwieriger geworden ist. Gleichzeitig hat man immer die Gefahr, easy ausgekontert zu werden, da wir immer mehr Spieler bekommen, die mehr Pace haben und dadurch wird das halt auch immer einfacher. Die Skill Gap wird immer geringer für Leute, die sich wirklich halt dann auch auf einem ganz anderen Niveau mit dem Spiel auseinandersetzen, als eben Spieler, die es halt nur gelegentlich tun, so dumm es klingt. Das ist halt wirklich frustrierend und das ist vor allen Dingen frustrierend auch dann für die Profispieler untereinander, weil, wie Tex eben sagte, no one really enjoys to play this game, wenn wir ehrlich sind, weil das untereinander eben dann auch da an den Ecken hakt. Es gibt da kein, wie man so schön sagt, Gentleman's Agreement, wo man sagt, hey, okay, wir verzichten dieses Turnier mal darauf, weil da geht es dann am Ende um wichtige Punkte, um persönlichen Erfolg, die dann einfach im Vordergrund stehen, so traurig es ist, aber ich kann halt jeden Spieler, der das tut, am Ende auch verstehen. Du spielst es ja, ne, you play for a living. Bei einigen Leuten ist es einfach so und da muss man halt teilweise auch dreckige Wege gehen.
Ja, das ist irgendwo verständlich. Die spielen es auch nur so, weil sie es quasi müssen, weil sonst gewinnst du eben nichts. Wenn dann aber auch noch auf den Events Weekend League gespielt wird, die ja einfach, also das, ja, okay, das war jetzt bis jetzt immer so. Wenn ich auf einem Event war, dann habe ich es auch gesehen, dass dann die ausgeschiedenen Pros angefangen haben, ihre Weekend League Games zu machen. Aber ja, vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum es dann auch so viele Disconnects gibt auf den Events, weil das ist jetzt immer wieder aufgetreten und das ist immer wieder ärgerlich, das sorgt für Verzögerungen, das sorgt für Frust und das ist einfach für die Pros auch nervig, die jetzt dieses Spiel spielen wollen, aber nicht können oder rausgeworfen werden. Für die Konzentration ist das ja kompletter Quatsch.
Aber das passiert ja nicht nur den Leuten, die auf der Bühne sind, sondern das passiert auch denen, die hinten sitzen. Also teilweise scheint die Infrastruktur der Events absolut fragwürdig zu sein, dass da nicht nur dann auf der Mainstage die Leute die Connection verlieren. Das ist sowieso die Frage, warum die halt immer noch online spielen müssen tatsächlich. Ja, bei so LAN-Events. Ich weiß nicht, ob die unbedingt dieselbe Umgebung erzwingen wollen. Ich weiß nicht, ob es da ein offizielles Statement zu gibt. Also, oder einfach eine insgesamt eine Verlautbarung darum, warum das online gespielt wird. Weil dadurch geht man dem Ganzen ja, würde man ja dem Ganzen schon aus dem Weg gehen, wenn man das quasi in Häkchen offline spielt. Ja, weil das ist ja theoretisch auch möglich. Aber es ist einfach zu krass, was, also um mal den klassischen Erhano rauszuhängen, ja, es ist zu krass, was da passiert, weil es immer wieder passiert. Und gerade die letzten Events häufen sich unfassbar. Ich glaube, wir hatten bei dem letzten Event knapp 10 Disconnects oder sowas und auch immer wieder on-stream. Und Offstream, also in den Sidestreams hat man es auch gesehen, dadurch, dass die Leute ja jetzt ihre eigenen Spiele auch auf den eigenen Kanal hosten dürfen oder auf den von Team-Events, was übrigens ein cooles Feature ist absolut dieses Jahr, um auch vernünftig mitzubekommen, wie es bei den Leuten läuft. Also falls ihr das vielleicht noch verpasst habt, sobald ein Event läuft und derjenige ist auf dem Turnier und hat einen Twitch-Kanal, besitzt er die Möglichkeit, das auf seinem Kanal zu streamen. Das hat zum Beispiel auch Pipecrew gemacht. Das heißt, man sieht dann da nur das Gameplay. Und ihr könnt die Leute, die ihr supporten wollt, dort direkt verfolgen. Es gibt da aber natürlich, ja, keine berühmt-berüchtigten Drops.
Ja, hast du übrigens was bekommen an Drops?
Oh, sei bloß leise. Ich hab wieder das ganze Event und ich hab wirklich viel aktiv geguckt, weil ich es teilweise gar nicht mal so schlecht fand. Viele gute Spiele dabei gewesen. Ich hab wieder gar nichts bekommen und mein Kumpel so, bei mir liegt das die ganze Zeit neben dran. Ich hab hier Varan. Und ich so,
Boah, das ist ja gemein, weil ich hab auch nur so ein läppisches 25k-Pack bekommen.
Ihr seid da froh, dass ihr überhaupt was bekommen
habt. Ja, das stimmt. Ja, haben wir oft schon auch drüber gesprochen.
Ich finde, es fehlt zum Beispiel zum Final oder sowas ein Guarantee-Drop für alle. Einfach so ein, keine Ahnung, muss ja nur so ein 12-Rares-Player-Pack sein. Da kann doch schon was drin sein. Ja, oder eben auch nicht, aber ist egal. Es geht einfach darum so, hey, ihr seid alle da. Schön, dass ihr zuguckt. Wir haben uns heute überlegt, einmal für alle.
Ja, hatten Warum wir auch nicht? Schon. So, das ist ja eigentlich ein ganz simpler, denkbarer Schritt. So ein Pack kann man ja aber auch nur aufmachen, wenn man keine Unassigned-Spieler hat. Und jetzt musst du mich kurz nochmal für diese Überleitung loben, weil jetzt kommt nämlich nochmal ein großes Thema, nämlich 83er-Invests. Das war so ein klassisches Stilmittel des Tradings in den vergangenen Saisons. Einfach ganz, ganz viele 83er kaufen, wenn die saubillig sind, so für 1200 oder sowas. Und dann Abfahrt, wenn so eine SBC wie die Once to Watch kommen, die ja eigentlich immer kamen und die jetzt scheinbar nicht mehr kommen im Winter. Es gab ja eigentlich immer so zwei geteilt, einmal zu Beginn der Saison und dann einmal in der Mitte der Saison zum neuen Transferfenster, die dann steigen, weil du dann en masse diese Once-to-Watches machst. Das Problem ist, es gab ja, also deswegen habe ich zum Beispiel auch keinen von diesen Once-to-Watch machen wollen, weil es gab ja eigentlich keine interessante Karte außer Ben Yedda, oder? Oder gab es noch irgendeinen richtig interessanten Once-to-Watch-Spieler?
Und zu dem Zeitpunkt war Hazard noch was wert, weil er sich halt nicht verletzt hatte. Und halt eben Griezmann, auch die Karte war noch ein bisschen was wert. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe die, glaube ich, 5-mal gemacht, aber ich möchte über die Ergebnisse eigentlich nicht reden. Außer ihr wollt meine Story davon hören, wie ich Joelinton abgegeben habe und Joelinton bekommen habe. Und dann habe ich Joelinton abgegeben und habe Joelinton bekommen. Und dann habe ich Joelinton abgegeben und habe Maguire bekommen. Und dann dachte ich, hey, immerhin Maguire. Mal gucken, einmal machst du noch. Dann habe ich Maguire abgegeben und habe Maguire bekommen. Und dann dachte ich so, ach komm, ein letztes Mal noch, hab Maguire abgegeben und Sarabia bekommen. Und gedacht, okay, jetzt reicht aber auch.
Ja, das ist okay.
Es war irgendwie echt schade, aber ich hatte einfach Bock drauf, ich hab's gemacht. Ist tatsächlich auch so eine Sache, die man halt bei dem Winter-Refresh irgendwie in Frage stellen kann. Warum haben wir keine OTWs bekommen? Weil rein theoretisch sind ja gute OTWs da gewesen am Ende. Ja, wir haben einen Eriksen, wir haben einen Florenzi, wir hätten einen Ibrahimovic-OTW bekommen können. Also Sachen wären ja möglich gewesen, aber wir haben halt eben keine bekommen. Und da ist auch die Frage, ob das jetzt am Ende besser war als, oder ob es besser gewesen wäre, vielleicht sogar als dieses Winter-Refresh.
Absolut. Aber ich meine, wir können es eh nicht ändern. Es gab trotzdem ganz viele, die da jetzt auch wieder reingegangen sind in dieses 83er-Invest. Masse statt Klasse sozusagen. Ja, ganz viele haben sich dann geärgert im Anschluss. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich auch gar keinen Bock mehr auf sowas habe. Also ich habe nur noch ÜV mittlerweile und damit fahre ich meine kleinen Gewinne ein und gut ist. Da mehr brauche ich aber nicht mehr machen, habe ich echt keinen Nerv mehr für.
Also ich trade dieses Jahr, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe irgendwie 3 Millionen Transfererlös und chill absolut vor mich hin, weil, ja, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Nerv. Ich spiele mehr, ich habe allein durch Untrade-Karten, SBCs, Bundesliga habe ich so viele Optionen und gute Teammöglichkeiten, was zu bauen, dass ich eigentlich gar nicht mehr großartig noch zusätzlich traden muss und von daher bin ich da ganz entspannt.
Ja, meine Teams sehen eigentlich auch mehr jetzt untradable aus als alles andere, weil ja, ich spiele jetzt mittlerweile mit 4 Ligue 1 auch, eben jetzt durch Ben Yedda und so. Da kommt man schon auf ein ganz ordentliches Team. Wenn jetzt noch irgendwie ein Alaba kommt, ich habe vorher noch den Kimmich gemacht, auch eine traumhafte Karte, wirklich, also war für mich dann direkt verpflichtend eigentlich. Wenn jetzt Alaba noch kommt, dann bin ich ja im 7. Himmel als Innenverteidiger. Also dann, Freunde, dann weiß ich, wie mein Team aussieht. Dann weiß ich auch nicht, ob ich noch vielleicht ein Bayern-Team einfach baue. Dann kommt der Headliner Lewandowski da noch mit rein und so, also das kann ich mir dann schon ganz gut vorstellen. So, haben wir noch irgendwie ein großes Thema auf der Liste, Mero? Ich guck gerade mal. Ja, wir haben noch auf jeden Fall eins. Also eins großes. Ich weiß nicht, ob wir das andere noch anquatschen wollen, aber ja, komm, ich sag's einfach mal ganz kurz. Bei der EMLS, da gab's auch schon wieder Ärger, weil die Admins der ESL, eigentlich eine sehr etablierte und große Liga, die das organisiert hat, da hat's auch wieder geknallt. Da haben Sachen nicht funktioniert. Leute haben Default Losses bekommen und so, obwohl sie gewonnen haben. Also, ist Quatsch, ne? Haben wir jetzt mal der Vollständigkeit halber noch abgehakt und jetzt können wir uns noch über zwei, wir haben noch zwei Themen, genau. Zum einen, das können wir vielleicht zuallererst noch ansprechen, das Team of the Week. Es war mal früher, back in the days, so FIFA 12 und so, die einzige Quelle an Special Cards. Das muss man sich mal, ne? Das war die einzige, nur daher kamen Special Cards. Und dieselben Special Cards gab es auch beim Team of the Year. Also da war dasselbe Design und so weiter. So, und wo wir jetzt sind mittlerweile, ist ein Punkt, wo das Team of the Week eigentlich keine Relevanz mehr hat.
Die Team of the Week, die leistungsbezogenen Karten, ist das irrelevanteste Team mittlerweile in FIFA Ultimate Team, das es nur so geben kann. Denn die Upgrades der Team of the Week-Karten haben ja über die Jahre sowieso auch nachgelassen. Und es ist mittlerweile halt, gerade wenn jede Woche eine neue Promo kommt, völlig irrelevant, weil die Karten der Promo immer völlig übertrieben sind. Und in der Woche, wo keine Promo ist, ist das Team of the Week auch uninteressant, weil die Karten bei weitem schon längst überstiegen sind. Also wenn wir jetzt mal überlegen, diese Woche könnte zum Beispiel ein Checo, glaube ich, ins Team of the Week kommen. Und Checo hat standardmäßig eine 84. Das heißt, sein erster Inform wäre 86. Klingt jetzt erstmal ganz gut, aber mit welcher Begründung sollte die Karte für irgendjemanden relevant sein, der sich vielleicht hingesetzt hat und die Checo Stream Objective Karte gemacht hat? Denn die Checo Stream Objective Karte ist 87 Rating, hat plus 23 auf Pace und plus 10 auf Dribbling. Wenn jetzt also ein Inform kommt, wird er nicht mehr haben als, keine Ahnung, 64 Tempo, vielleicht 86 Schießen, genau wie der Scream, und vielleicht kommt der, wenn es hochkommt, auf die 80 Dribbling. Also, aber für wen ist diese Karte interessant? Die ist zu langsam, die hat schlechtes Dribbling, die hat keine Skillsterne und wird wahrscheinlich ein Apfel und ein Ei kosten. Und dann gucken wir uns mal im Vergleich dazu an eine meiner Lieblingskarten, die ich für solche Vergleiche gerne ranziehe, ein Lautaro Martinez 87 an. Diese Karte hat 86 Pace, 89 Dribbling, 87 Schießen, 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und kostet 53.000 Münzen. Für wen zur Hölle? Wirklich, für wen zur Hölle wäre diese Team of the Week Karte von Checo interessant? Früher hättest du dich dann noch drüber gefreut, weil sie ja vielleicht auch SBC-relevant gewesen wäre. Aber selbst dafür gehen die Preise der Inform-Karten nicht mal mehr ansatzweise in irgendwelche Regionen, wo du da wirklich Gewinne draus schlagen kannst. Und dementsprechend, also das Team of the Week wird mit jeder Promo, mit jeder Woche, die dieses Spiel länger dauert, irrelevanter. Und sie war es eigentlich schon fast zu Release, weil da war die Promo maximal interessant, weil alle gehofft haben, dass irgendeiner in der OTW-Promo im ersten Team of the Week ist, damit noch mehr Kohle rausspringt.
Hashtag Dombele, ne?
Ja, Dombele, ja. Den habe ich auch kurz überlegt, ob ich den aus Frust abgebe, aber ich brauche den noch für mein Franzosenteam.
Okay, ja, da könnte man auch mal so perspektivisch drüber nachdenken, ob man die Rewards in der Weekend League nicht einfach zu Promokarten macht, also dann vielleicht weniger Karten auch rausgibt, also, ne, dass du Elite kriegst du vielleicht 3 Karten oder so, und wenn du halt Gold, weiß nicht, also du musst mindestens Gold irgendwas erreichen, um eine Promokarte zu bekommen, aber, weißt du, das hätte viel mehr Sinn, so, weil da sind ja dann wirklich auch geile Karten dabei. Also auch mehr als im Team of the Week im Normalfall, weil es ja nicht so ein Team of the Week ist, wo dann Nainggolan, Pogba, Vidal, Cristiano Ronaldo, Messi und sonst noch wer drin sind, wo also alle Bock haben, dann irgendwie so Packs zu ziehen dafür. Aber so ein Shift in Richtung die Rewards, also die Player Picks werden verändert, könnte schon Sinn machen, weil eigentlich sind die Packs fast sinnvoller als die Dinge, weil man eben damit Promo-Spieler ziehen kann, die besser sind als das Team of the Week.
Tatsächlich habe ich genau diese Diskussion jetzt erst vorgestern oder so geführt mit ein paar Leuten, mit denen ich Ultimate Team mich immer so ein bisschen austausche. Und wir haben gesagt, man sollte die Team of the Week Picks nicht ganz abschaffen, aber man sollte sie vielleicht um einen verringern und dann einen Promo-Pick ergänzen. Also, dass du eine rote Shapeshifter-Karte zum Beispiel bekommen kannst. Ja, also jetzt stell dir mal vor, die Designs der Promokarten jetzt in dem FUT Champions Rot Reward. Ich meine, so eine Shapeshifter-Karte mit dem Design, da muss ich sagen, da wäre ich ja auch irgendwie heiß drauf, tatsächlich.
Ja, das würde auf jeden Fall die Motivation nochmal stark ankurbeln, auch die Weekend League einfach durchzuziehen, weil aktuell macht es ja eigentlich keinen Spaß, das zu spielen.
Es ergibt auch einfach keinen Sinn, das aktuell zu spielen, weil eigentlich nichts irgendwas wert ist, was du bekommen könntest, außer du hast eben Glück und ziehst eine aus den Promokarten. Und ich finde, dass diese Promos der Weekend League halt wieder mehr Wert geben können, also mehr Spielwert geben könnten, sobald du eben diese Promos auch aus den Weekend League Rewards garantiert bekommen könntest. Ich muss sagen, wäre es möglich, aus den Weekend League Rewards eine der Promokarten zu bekommen, garantiert, hätte ich diese Woche Weekend League gespielt, weil ich ja, die Shapeshifter-Karten geil finde.
Komplett, also da wär ich auch viel motivierter. Ich glaube, da wäre jeder motivierter, weil die Karten ja, wie gesagt, viel krasser sind, viel mehr Spaß machen auch und einen Mehrwert haben fürs Team am Ende. Die meisten Red Picks, also ich habe bis jetzt keinen Red Pick gehabt, der mir wirklich einen Mehrwert gebracht hat.
Ich habe eine Weekend League gespielt mit meinen 9 Siegen für Drogba damals. Und da habe ich einen 83er wieder bekommen aus der türkischen Liga. Ich meine, Hut ab, ja, für 9 Siege ein 83er wieder. Die Hälfte der Menschen, die jetzt gerade zuhört, denkt sich, ja, leck mich doch. Warum hast du jetzt einen 83er bekommen? Ist richtig, weil Rewards sind random. Aber sagen wir es mal so, die schlechteste Karte aus der Shapeshifter-Promo wäre ein 84er Nandes, der diese Innenverteidiger-Karte ist, die jetzt nun bei weitem, sind wir ehrlich, nicht die geilste Wahl wäre, die man haben möchte. Aber am Ende muss man halt sagen, mit Shadow hat die Karte halt auch, ne? 95 Tempo, 92 Defensive, 88 Tempo und ein bisschen passen als Innenverteidiger kann der auch. Und sobald es dann wieder an Icon-Swaps geht und man macht die halt einfach so, dann ist das eine First-Owner-Karte, die du in die Innenverteidigung bei der Serie A stellen kannst. Was willst du dich denn da noch großartig beschweren? Das ist eine coole Karte am Ende. Ja, und ich finde, die Promos würden auch noch mal ein bisschen mehr Wert gewinnen, wenn man eben einen Pick davon hätte. Einen garantierten Pick. Und ich glaube, EA würde sich da auch nicht wehtun, bei sowas vielleicht einzupflegen. Aber das daran zu tragen, ja, ist vielleicht noch mal eine ganz andere Sache, wie man das vielleicht kommunizieren könnte, das vielleicht zu machen. Weil es aber am Ende vielleicht auch den einen oder anderen halt eben wieder motivieren würde, da ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Wie gesagt, ich hätte Weekend League dieses Wochenende gespielt, hätte ich einen garantierten Shapeshifter-Pick bekommen.
Sowieso. Kommen wir zum großen Finale dieser Folge von der Ersatzbank. Und zwar mit dem Finale der Virtual Bundesliga, zumindest der Club Championship. Denn ein Spieltag ist noch und es geht dann um die Meisterschaftsentscheidung. Es geht auch, das wird auch sehr spannend, um die Top 6, die ja sich direkt fürs Grand Final qualifizieren, nicht den Umweg über die Playoffs gehen müssen. Und ich will das gar nicht auch so lang ausrollen. Also es gibt ja verschiedene Szenarien, in denen X oder Y Meister wird.
Stopp. Was heißt denn nicht so lang ausrollen? Ich würde das jetzt gern nochmal, ich weiß, du hast Hunger und ich grätsch das jetzt hier so rein. Ich sage aber, wir machen das jetzt nochmal kurz, weil man muss ja sagen, der Kampf um die Top 6 ist nicht zu unterschätzen.
Nein, auf keinen Fall, das wollte ich auch gar nicht sagen.
Deswegen, also um das nochmal kurz klar zu machen, auf Platz 5 steht jetzt aktuell Wolfsburg mit 95 Punkten. Und wer aus dem Rennen quasi raus ist, ist Schalke auf Platz 13 mit 85, denn sie können keine 10 Punkte mehr am letzten Spieltag holen. Aber wer sie vielleicht noch verdrängen könnte, ist, glaube ich, der VfB Stuttgart mit 86 Punkten. Sollte Wolfsburg halt gar keine Punkte holen und die holen komplett alle Punkte, könnte es sogar sein, dass sie von Platz 12 bis nach oben auf Platz 5 oder 6 rutschen. Das ist noch drin. Wolfsburg und Bochum stehen halt mit 95 Punkten auf Platz 5 und 6 und bis Platz 12 kann da einer von denen abrutschen, wenn alle anderen Teams nachlegen. Und man muss ja auch sagen, der Hamburger SV steht auf Platz 7 mit 91, dahinter Hannover 96 mit 91, Eintracht Frankfurt mit 91 und dann kommt Köln und Leipzig mit 89. Also da ist noch richtig, richtig Zunder drin auf den Plätzen 5 bis 12 tatsächlich. Das ist ein bisschen wie in der Bundesliga die Kämpfe um Europa hier. Weil dieser direkte Platz ohne den Umweg über die Playoffs, der spart vielen Spielern auch eine Menge Nerven. Und ganz oben sieht es auch nochmal richtig Zucker aus.
Ja, denn es geht vor allem um diese Entscheidung. Also im Prinzip ist es ein Zweikampf geworden. Also nachdem Gladbach ja wirklich dick Punkte liegen lassen hat am Spieltag gegen Bochum vergangene Woche, die haben 7-1 gewonnen, also die Bochumer, ist die Entscheidung jetzt eigentlich zwischen Fürth und Bremen, wobei Bremen natürlich die deutlich bessere Position hat, weil ich glaube, die müssen nur 5 Punkte holen oder 4 Punkte holen. Ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht vor mir. Aber die haben auf jeden Fall nochmal einen Ticken Vorsprung Und damit also haben sie es komplett
Bremen
in eigener Hand.
Hat vor Fürth 5 Punkte Vorsprung.
Ja, eben. Also das heißt, die müssten ein Spiel gewinnen, ein Spiel unentschieden und dann haben sie es eigentlich schon. Denn sie haben es komplett in der Hand. Bremen ist jetzt auch an sich keine schlechte Mannschaft, würde ich mal sagen, ne? Und es wird ein richtig dickes Ding, aber es könnte die große Überraschung geben und Fürth holt den Meistertitel. Wäre überraschend, weil ich glaube, damit hat am Anfang der Saison niemand gerechnet.
Genau, wie letzte Saison, dass Fürth auf einmal da oben drin steht. Also Fürth mausert sich hier vom Geheimfavorit zum Dauerabonnent in der zweiten Saison auch schon wieder unter den Top 6. Und sie untermauern das mit wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Spieltagen auch, wie wir dann auch beim Live-Spieltag zum Beispiel gesehen haben. Schade finde ich es aus persönlicher Sicht, muss ich tatsächlich sagen, dass Gladbach aus dem Rennen raus ist, weil die haben echt eine krasse Saison gespielt und können sich jetzt am Ende leider nicht dafür belohnen. Das ist wirklich schade für die Jungs. Ja, die haben echt eine Mega-Saison abgeliefert. Bei SV Werder Bremen würden böse Zungen behaupten, Megabit hat eine tolle Saison gespielt.
Ja, aber Erhan hatte auch seine Spiele jetzt gerade gegen Gian zum Beispiel. Das 3-3, das war unglaublich wichtig, auch jetzt gerade im Kampf um die Meisterschaft.
Definitiv. Die Punkte, die Erhan dann jetzt zum Schluss dann eben mitgenommen hat, sind auf jeden Fall wichtig. Man muss aber eben auch festhalten, dass er eine lange Zeit, wie auch Mo Aubameyang, von den konstanten Leistungen Megabits profitiert hat.
Natürlich, auf jeden Fall. Also Megabit war ja der konstanteste, also ein bisschen, nenne ich überraschend, aber wirklich stark, dass er sich wieder bewiesen hat als der beste Spieler in dieser Saison. Megabit führt alle Statistiken an, war unglaublich krass.
Um das mal in Zahlen zu haben, Spielerstatistiken Top 30 der Virtual Bundesliga Club Championship stand jetzt. Erster Platz Michael Bittner, 72 Tore. Der zweite Platz von Stranger mit 58. Also das ist schon mal auch eine wirkliche Diskrepanz hier. Dann haben wir die Siege von Megabit, 29 auf dem zweiten Platz übrigens von Greuther Fürth. Der Fabio mit 24. Auch hier sind 5 Siege Unterschied. Das sind 15 Punkte einfach nur an den Siegen, ja. Und dann haben wir die Doppelsiege, da steht das Duo Megabit und Erhan vorne mit 15 und auf Platz 2 folgt dann der VfL Bochum mit Bassinio und Xander mit 11 im Duett und auch hier sind es wieder 4 Siege mehr im Duo, die er zusammen dann mit seinem Partner kämpft hat. Also das sind schon wirklich Hausnummern eigentlich, die er da im VBL-Modus dem anderen etwas voraus ist tatsächlich. Das ist wirklich beeindruckend, wie Michi hier einfach die Leistung auch diese Saison wieder hochhält. Und wenn man halt über diese Saison spricht, dann werfe ich nochmal kurz einen Blick zurück, um das jetzt auch nochmal zu vergleichen. Letzte Saison Megabit in der VBL Club Championship 113 Tore. Der zweite damals war Hannover 96, Christoph Striezel mit 68, das ist knapp die Hälfte. Siege hat er 10 Siege mehr geholt als der Zweitplatzierte, nämlich 34 und im Doppel dann 15 Siege und da war es nicht ganz so weit weg mit dem VfB Stuttgart damals mit Erhan mit 13 tatsächlich auf dem zweiten Platz. Also wir sehen, Megabit bleibt hier dominant, vielleicht nicht ganz so dominant, was Tore angeht, das liegt aber vielleicht auch einfach an FIFA 20.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also schaltet's ein, ja, das ist schon so ein bisschen bayerisch, ne? Guckt euch das an, Donnerstag 22.15 Uhr pro 7 Max gibt es das große Finale, Greuther Fürth ist da, Werder Bremen ist da und es wird ausgespielt, wer holt die Club Championship nach Hause. Ich tippe, also ich würde mir so ein bisschen Fürth wünschen, einfach weil ich die Überraschung cool fände, aber ich halte natürlich auch trotzdem irgendwo zu Bremen, weil die haben es letztendlich in der eigenen Hand und es würde mich sehr wundern, wenn sie das jetzt am letzten Spieltag aus der Hand geben.
Kann man so eigentlich stehen lassen. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von Megabit, ich verstehe mich auch echt gut mit ihm, wenn wir uns dann immer sehen. Super sympathischer Typ, deswegen halte ich es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so die Saison ein bisschen mit Werder Bremen, Schalke, hat gut losgelegt, dann ein bisschen abgebaut. Ich hätte die Jungs um Tim Latka mit Juli Kühle und Deos gerne länger oben gesehen. Wir hatten einen geilen Saisonstart eigentlich bis Spieltag 9 und seitdem sind wir eigentlich nur noch abgerutscht. Das war sehr bitter. Die hätten auch gut oben was mitspielen können, aber ja, wenn es nicht läuft, läuft nicht. Wichtig ist, dass man immerhin für die Playoffs qualifiziert ist und nicht unten rausgerutscht ist. Das wäre nämlich ganz übel geworden.
Ja, aber das ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass man es zumindest mal in die Playoffs packt. Mit ein bisschen Konstanz in den eigenen Leistungen.
Gut, das wird das ein oder andere Team, das unten drin steht, vielleicht auch gedacht haben, dass die Playoffs auf jeden Fall drin sind. Namentlich fällt mir da jetzt vor allen Dingen vielleicht auch Darmstadt oder Hertha BSC ein. Die stehen auf Platz 17 und 19, die beiden Teams. Ich denke, da wird man sich am Ende auch eigentlich mehr versprochen haben, als jetzt aktuell den Platz auf den Nicht-Playoff-Spots. Wobei Darmstadt noch eine geringe Chance hat, glaube ich. Nee, haben sie leider nicht mehr, sehe ich gerade. Rechnerisch auch nicht mehr möglich. Das heißt, die sind alle raus. Auf den letzten Plätzen stehen halt Darmstadt, Pauli, St. Pauli, Entschuldigung, Hertha BSC, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld und Wien Wiesbaden. Ich denke mal, gerade Darmstadt und Hertha BSC werden sich eigentlich erhofft haben, wenigstens einen Playoff-Spot zu ergattern.
Ja, so. Ich glaube, jetzt können wir es zumachen. Es war eine relativ lange Folge, eine vollgepackte Folge in jedem Fall. Und wir haben sehr viel besprochen. Mal gucken, also an sich sollten wir es auch schaffen, jetzt wieder im regelmäßigen Rhythmus senden zu können. Ansonsten verspätet sich das so ein bisschen. Könnt da gerne auch mal die Social-Media-Kanäle von uns, entweder @moosersatzbank oder @merova, im Auge behalten. Und wir geben das dann einfach durch, sollte es da zu Verspätung kommen. Aber an sich sollte das zumindest jetzt so in dem Stil, wie es ist, immer noch leider bei mir noch nicht perfekt technisch gesehen, weil ich gerade immer noch mein ganzes Equipment irgendwo anders habe, passieren. Aber es wird passieren, es wird weitere Folgen geben natürlich. Und ich sage danke, Miro. Nach 2 Wochen war es auch sehr schön, wieder deine Stimme zu hören.
Das würde ich ebenso zurückgeben. Und weil wir ja damit mal angefangen haben, hast du diese Woche einen Spieler der Woche, bevor ich dich jetzt entlasse?
Der Ben Yedder. Also wenn ich jetzt irgendwie eine, also ich ärgere mich natürlich, dass er jetzt eigentlich schon wieder überholt ist mit diesem rechten Flügel, mit dem er jetzt mit den Shapeshiftern bekommen hat, aber diese Karte ist wirklich, wirklich gut, die macht einfach Spaß vorne, die hat mir jetzt mehrfach den Arsch gerettet und war gerade für die Franzosen, also ich habe so 3 Aufgaben auf einmal gemacht bei den Icon Swaps, nämlich die Franzosen, die Erstbesitzer und die Ligue 1. Das hat mir super viel Zeit gespart und Ben Yedder war da ein großer Faktor drin. Und bei dir?
Bei mir ist es Future Star McKenny. Den habe ich nämlich im Mittelfeld eingewechselt, als ich die Frankreich-Aufgaben gemacht habe, weil ich da nochmal so einen richtigen Defensivanker brauchte, weil ich hatte, wie gesagt, Ndombele, Tolisso und Awa. Sind alles irgendwie keine schlechten Spieler so fürs Mittelfeld prinzipiell. Es sind halt aber vor allen Dingen Awa und Ndombele sind 2 81er-Karten, die zur aktuellen Meta halt einfach nur noch geschubst werden. Und ich habe dann den McKenny eingewechselt und der war neben Player mein absoluter MVP. Player vorne auch, die Objective-Karte super beweglich, aber im Mittelfeld den Laden zusammengehalten hat auf jeden Fall McKenny, der sich mit Engine einfach unfassbar gut spielt. Und ich bin immer noch traurig, dass er leider diese 3 Stats zusätzlich auf Dribbling und Co. nicht bekommen hat, weil ich glaube, das wäre eine der Karten, die würde ich bis Ende von FIFA in meinen Teams spielen können, wirklich ohne Probleme.
In diesem Sinne, macht es gut. Gönnt euch auch mal ein bisschen Pause. Weekend League ist auch nicht das Wichtigste der Welt. Und wir hören uns dann nächste Woche zur neuen Folge von der Ersatzbank. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.